Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Herzlich willkommen beim Tierärzteverlag Podcast. Mein Name ist Astrid Nagel und ich darf heute ganz herzlich begrüßen Frau Magister Caroline Seifer. Sie ist praktische Tierärztin in Steinerkirchen an der Traun in Oberösterreich. Wir werden uns heute mit einem etwas heiklen Thema beschäftigen, und zwar Krisensituationen in der tierärztlichen Praxis, die Menschen betreffen und nicht die Tiere, wenn also die Besitzerinnen und Besitzer unsere Hilfe brauchen und wir als Tierärztinnen manchmal das Gefühl haben, wir würden jetzt gerne eine Psychologin oder eine Sozialarbeiterin an unserer Seite haben. Herzlich willkommen, Frau Magister Seifer.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Wir haben in den vergangenen Monaten viel über die psychische Belastung von Tierärztinnen und Tierärzten gehört und wie man sich da schützen und Unterstützung holen kann. Und ganz oft sind ja da die Euthanasien ein Thema gewesen oder auch einfach der Druck im tierärztlichen Alltag. Aber es gibt ja eben belastende Situationen im Praxisalltag. Das sind nicht nur die Euthanasien, das betrifft auch Menschen, die in Not sind oder vernachlässigte Tiere, die da sozusagen unsere Hilfe brauchen, wo auch die Menschen in schwierigen Situationen teilweise sind. Wie erleben denn Sie das so im Alltag? Was kommen da für Situationen auf uns zu?
Ja, es kommen natürlich immer wieder Patienten, wo ich mir dann denke, da brauche ich das Tier eigentlich mehr Hilfe und es ist dann oft auch kein Geld da und dann ist es oft sehr, sehr schwierig, da eine passende Lösung zu finden, wo ich sage, man kann dem Tier helfen und ohne dass man es gratis machen muss, sondern muss man schauen, dass man Vereinbarungen trifft mit den Besitzern, was oft auch sehr, sehr schwierig ist. Also es geht leider auch oft um finanzielle Probleme. Gerade bei Familien kommt mir zumindest vor, wo oft soziale Probleme allgemein sind. Die haben dann auch oft viel zu viele Tiere und viel zu wenig Geld für die Behandlung. Und das ist dann schon oft schwierig, dass man sich da raushält und versucht, das Ganze sehr objektiv von außen zu betrachten.
Also, dass man quasi nicht hineinkippt und versucht, eben diesen Job als Sozialarbeiterin oder Psychologin, Psychotherapeutin dann auch mit zu übernehmen als Tierärztin. Ist das schon ein Thema, dass man sich da abgrenzt ein bisschen und dass man genau weiß, wo die eigene Rolle ist?
Ja, also ich versuche schon, mich teilweise auch abzugrenzen. Natürlich kommt es auch regelmäßig vor, dass mir irgendwer erzählt und jetzt habe ich die OP auch noch gehabt und jetzt habe ich das noch gehabt und ich sage jetzt mal, wenn es, weiß ich nicht, was Einfaches ist, wie letztens hat mir wer erzählt, ich habe mir jetzt die Hand noch gebrochen und jetzt konnte ich 6 Wochen nicht arbeiten gehen und so weiter. Und dafür habe ich jetzt Zeit, mein Tier zu betreuen. Also das ist jetzt für mich nicht schlimm oder so, also da kann ich mich sehr einfach abgrenzen und da sagt man dann, oh je, es tut mir leid und gute Besserung und das ist meistens dann auch kein Thema. Schwierig wird es dann mit der Abgrenzung, wenn man Patienten hat, wo zum Beispiel ein Familienmitglied schwer erkrankt ist und dann vielleicht das Tier auch noch schwer erkrankt ist, wo man sagen muss, ich kann leider nichts mehr machen. Das sind Situationen, die zum Beispiel mir sehr an die Grenzen gehen.
Ja, ich muss auch sagen, aus der eigenen Arbeit, ich bin selber auch praktische Tierärztin, wenn dann die tragischen Lebensgeschichten sozusagen auch das Trauma wieder getriggert wird durch das, was gerade mit dem Tier passiert, wenn zum Beispiel ein Partner oder ein Kind verstorben ist und dann durch die Krankheit des Tieres diese ganze Trauer wieder hochkommt, das sind oft Situationen, wo ich mir persönlich auch schwer tue mit der Abgrenzung, vor allem wenn ich auch die betreffenden Personen gekannt habe, was auch schon passiert ist, dass die dann verstorben sind, dass man das so wirklich mitkriegt, diesen ganzen Prozess. Da finde ich es auch schwer, dass man sich dann wirklich so abgrenzt.
Ja, es ist auch so zum Beispiel, also ich arbeite in einer eigentlich sehr kleinen Ortschaft und auch von den Nebenortschaften, man kennt alle und es kommen dann teilweise auch Patientenbesitzer und sagen, ha, habt ihr ja schon gehört und so schlimm und was weiß ich und was da passiert ist. Und so habe ich zum Beispiel auch erfahren und die haben uns dann tatsächlich auch eine Pate geschickt. Also das ist mir jetzt zweimal passiert, dass ein Patientenbesitzer bei mir war mit seinem Tier und eine Woche später tot umgefallen ist. Also wirklich Stammkundschaften, teilweise die ich schon seit 10 Jahren betreue, mit allen Tieren durch alle Höhen und Tiefen mitgegangen bin und da hängen wir dann schon auch die Pate auf bei uns und gedenken auch der Person. Das ist dann fürs ganze Team sehr wichtig. Und wir schauen halt dann, dass wir drüber reden. Und wenn man einfach nur sagt, das ist sehr traurig und das tut uns allen sehr leid und der war so nett. Und man braucht nur drüber reden. Man muss ja keine Lösung haben. Es reicht, wenn man drüber redet.
Ja, man muss auch, ich möchte auch dazu sagen, dass wir heute im Podcast auch keine Lösungen anbieten können und wollen. Wir sind selber beide Tierärztinnen. Wir können nur sozusagen berichten, was wir im Praxisalltag erleben, aber wir sind eben beide keine Psychologin und auch keine Sozialarbeiterin. Das heißt, wir wollen hier wirklich nur über Situationen reden, wie sie sich in der Praxis darstellen und eben keine Lösungsvorschläge hier präsentieren. Aber ich halte es auch für ganz wichtig, dass man das im Team bespricht, weil das ja was macht mit dem Team, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Menschen ja auch gekannt haben. Das Gleiche gilt auch für eben Fälle von Vernachlässigung, die ja teilweise sehr intensiv in den Teams diskutiert werden, wenn man da sowas miterlebt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das im Team zu besprechen und auch dann so ein bisschen aufarbeiten zu können.
Das glaube ich auch. Und wie gesagt, ja, natürlich überhaupt keine psychologischen Ratschläge. Ich kann natürlich auch nur sagen, wie gehe ich mit so einer Situation um und was mache ich für mich, wenn ich mir denke, die Fälle, die werden viel oder die beschäftigen mich und die verfolgen mich bis ins Bett. Also ich glaube, wir kennen das alle, das spannende Fälle, interessante Fälle und genauso auch Sozialfälle, die verfolgen uns halt einfach wirklich teilweise bis ins Bett. Ich schätze mal, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht.
Na,
Und
wirklich.
vermutlich nicht, ja. Also ich sag mal, jeder, der ein bisschen Empathie hat und auch ein Interesse an seinem Job hat, dem wird es vermutlich ähnlich gehen. Und dann geht es einfach wirklich nur darum, wie geht man damit um? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man zum Beispiel vielleicht auch zu Hause wen hat, mit dem man reden kann. Und weil du vorhin auch diese Vernachlässigung angesprochen hast, ja. Das habe ich Gott sei Dank in meinem Umfeld nicht so viel, weil wir gerade am Land draußen weniger sehr sozial schwache Menschen haben. Was es allerdings gibt, ist schon, wir haben immer wieder Themen mit Animal Hoarding und Messi und so weiter. Und da muss ich es mir loben. Gott sei Dank haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit den Amtstierärzten, mit den Zuständigen vom Bezirk. Also das funktioniert normalerweise relativ gut. Aber wie gesagt, da denkt man sich schon auch manchmal, hui.
Eine Frage, die einen dann schon beschäftigt ist und die auch auf die Teams beschäftigt ist, ist das jetzt ein Fall, wo wir die Amtsärztin beiziehen oder nicht? Können wir das noch so in den Griff bekommen? Es gibt ja nicht immer so diese eindeutigen Fälle. Also ich finde gerade Animal Hoarding ist oft sehr eindeutig, aber es gibt ja auch so grenzwertige Fälle. Was ich in letzter Zeit oft hatte, waren Menschen, die allein leben und die in die Demenz hineingleiten. Langsam. Und dann aber zu dem Punkt kommen, wo man merkt, dass das Tier vernachlässigt wird. Und das ist oft nicht gleich so ganz extrem. Das ist ein langsamer Prozess. Und dann ist immer die Frage, wie geht man damit um? Gibt es vielleicht jemanden, den man da benachrichtigen kann? Oder sind die alleine? Und das wird oft dann auch im Team ein Thema. Was können wir da jetzt tun? Wir merken vielleicht, das Tier wird nicht regelmäßig gefüttert, wird nicht regelmäßig gepflegt. Ist das jetzt schon soweit oder nicht? Ja. Kennen Sie sowas auch?
Ja, Gott sei Dank sehr selten, weil Gott sei Dank am Land einfach auch noch dieses Sozialnetz intrafamiliär und mit den Nachbarn sehr gut aufgebaut ist. Also ich habe tatsächlich auch 95-jährige Patientenbesitzer, die werden von der Nichte gebracht oder so und die gehen auch wirklich brav zum Tierarzt und gehen impfen und alles. Also das ist ganz erstaunlich. Aber ich habe eben auch ja solche Fälle schon gehabt und in dem Fall habe ich zum Beispiel von dem Ort den Hausarzt oder die Hausärztin kontaktiert. Auch hier funktioniert das relativ gut. Auch umgekehrt war das schon so, dass die mich angerufen haben und gesagt haben, bitte, da gibt es ein Problem und mit dem Tier und so weiter.
Wird es bei Ihnen auch im Team diskutiert dann teilweise, ob die Amtstierärztin schon beigezogen werden soll oder nicht? Was ist da hilfreich bei so einem Entscheidungsprozess?
Ja, wir diskutieren das schon aus, also auch wenn es so tierschutzfragliche Themen gibt. Also klassisches Beispiel, Katze kommt halb tot an bei uns, wo man sagt, eigentlich, seit wann hat die Katze das? Sicher nicht seit gestern, ja. Also da, ja, das sind schon teilweise schwierige, sehr schwierige Fälle. Und das sind lustigerweise oft auch Leute, die eigentlich sozial nicht schlecht gestellt sind.
Wahrlich, ja, wahrlich.
Ja, also da habe ich mich schon oft geschreckt und also wirklich. Kommen, bitte die Katze einschläfern, weil jetzt kannst du das Kind nicht mehr anschauen. Ja. Also da muss ich mich wirklich immer sehr zusammenreißen, dass mir nicht der Geduldskragen platzt bei solchen Sachen, weil ich allgemein Schwierigkeiten auch damit habe, wenn jemand kommt und sagt, ich bitte darum, also um Euthanasie.
Ohne dass man das Tier vorher gesehen hat
Genau,
und über die aktuelle
genau,
Gesundheitssituation informiert
genau.
wurde, ist das sehr schwierig und nicht günstig.
Ich rede hier definitiv nicht von meinen Palliativpatienten, wo mit den Besitzern das so ausgemacht ist. Sie dürfen sich gerne melden, wenn es soweit ist.
Das finde ich auch immer sehr belastend und ich muss auch sagen, dass ich da schon versuche, auch mit dem Besitzer und Besitzerin darüber zu sprechen, dass das nicht in Ordnung ist.
Sehe ich genauso. Aber das stößt leider meistens auf Unverständnis, weil ich dann schon, also diesen Leuten oft erkläre, dass wir jetzt kein reiner Dienstleister sind. Wir sind natürlich ein Dienstleistungsunternehmen, aber ich habe gesagt, ich sage dann immer dazu, die Entscheidung, ob ich eine Euthanasie treffe, also mache oder nicht, liegt immer noch bei mir und nicht beim Patientenbesitzer,
Ganz
weil
genau.
ich habe mich an ein Tierschutzgesetz und an eine Ethik auch zu halten.
Genau. Und ich muss schon sagen, dass es, was ich als hilfreich empfunden habe bei den Fällen, wo man sich fragt, ob die Amtstierärztin beigezogen werden sollte, das habe ich als hilfreich empfunden, dass ich es eigentlich nicht entscheiden muss. Also ich muss nicht entscheiden, was dann passiert oder ob das sinnvoll ist, sondern ich kann das mit der Amtsärztin besprechen und ihr den Fall vorlegen und sie hat dann die weitere Entscheidung, was passieren könnte, sollte, aus rechtlicher Sicht zu geschehen hat. Das liegt eigentlich gar nicht bei uns als behandelnde Tierärztinnen. Und das war auch für mein Team eine sehr wichtige Erkenntnis, dass wir nicht entscheiden, ob das sinnvoll ist oder nicht, sondern wir können den Fall darlegen. Und es wird dann nicht an uns liegen zu entscheiden, ob da ein rechtliches Fehlverhalten vorliegt. Ja.
Wir haben es auch schon gehabt, zum Beispiel, dass uns wer angerufen hat, dass der Amtstierarzt da war oder die Amtstierärztin und gesagt hat, der Hund gehört eingeschläfert.
Aha.
Ja, war tatsächlich so, weil es hat dann die Amtstierärztin angerufen und wie ich den Hund gesehen habe, hat mich der Schlag getroffen. Also ja, der war in Seitenlage und hatte Maden im Maul, weil es so eitrig war.
Na, das sind schon Bilder, mit denen wir da.
Ja, das hat dann meine Kollegin gemacht und die war dann eigentlich ziemlich fertig, weil sie gesagt hat, wie kann man so lange warten und das ist ja nicht zum Anschauen. Und ja, nachdem da eh schon der Amtsarzt dran war, haben wir da jetzt gar nicht mehr viel unternommen. Aber natürlich wurde da auch das besprochen. Und zusätzlich haben wir teilweise auch noch den umgekehrten Fall, wenn einfach Tierbesitzer sich nicht trennen können vom Tier.
Das ist auch ganz schwierig.
Und das ist auch oft ganz schwierig und ich nehme mir dann wirklich Zeit und versuche ihnen das zu erklären, dass wir einfach nichts mehr machen können, ja. Und das ist teilweise wirklich, wirklich schwierig, ja. Es sind meistens onkologische Fälle, sage ich jetzt einmal, die operativ nicht mehr zu lösen sind, ja. Ganz, ganz schwierig, den Leuten das zu erklären.
Ich finde es vor allem schwierig, es gibt Patientenbesitzerinnen, die dann mit dem Tier so ein bisschen entschwinden und vielleicht einmal in der Woche anrufen und sagen, es geht ihr oder ihm eh gut und frisst eh noch. Aber wenn es dann wirklich tatsächlich zur Kontrolle kommen ist, dann eben gerade bei diesen onkologischen Patienten die Situation nicht mehr unter Kontrolle. Und da habe ich auch schon Erlebnisse gehabt, wenn ich sie dann endlich zu Gesicht bekommen habe, wo ich sie nicht mehr aus der Ordination rauslassen konnte, weil das Tierschutzfälle waren und da musste ich dann wirklich auf der Euthanasie auch bestehen, sage ich mal. Ja. Aber ich habe mir schon angewöhnt, dass ich gerade bei solchen Patienten die Kontrollen auch sehr forciere in regelmäßigen zeitlichen Abständen, damit ich mir selber ein Bild machen kann, was da wirklich los ist.
Ich finde, dass man das teilweise ganz gut einschätzen kann bei manchen Leuten, wie die halt auch dahinter sind. Und lustigerweise, mir kommt oft vor, diese Probleme mit dem Tier geht's eh noch gut oder das Tier frisst eh noch. Danke, Hyperthyreose, ne? Es kommt mir wirklich mehr vor, dass das mehr bei Katzen ein Thema ist. Ich finde, bei
Ja.
Hunden sind tatsächlich die Patientenbesitzer meistens etwas umsichtiger.
Ich hatte es mit Hunden auch schon. Ich hatte auch schon den verblutenden Milztumor. Das kommt in allen sozialen Kreisen und Schichten vor. Leider, ja.
Ja, es ist halt immer, ich denke mir auch oft, manchmal ist es wirklich schwierig. Man redet sich oft auch bei vielen Leuten den Mund fusselig, dass man sagt, zum Beispiel bei Katzen, fressen ist ein Überlebensinstinkt.
Ja. Was soll sie denn machen? Natürlich isst sie, ja.
Auch trotz komplett kaputter Maulhöhle und so weiter, ja. Und natürlich hören Katzen auch zum Fressen auf, aber da muss man dann sagen, ja, wenn die Katze eine Woche nicht frisst, ist das echt ein Problem. Das ist schon nach 2 Tagen ein Problem, ja. Und das ist dann oft wirklich schwierig, dass man da den Leuten das auch erklärt, dass die Katze nicht jammert, heißt nicht, dass es ihr gut geht.
Genau.
Genauso ein lahmendes Tier hat Schmerzen, denn sonst würde es nicht lahmen.
Ja, das habe ich schon das Gefühl, dass viele Leute, das höre ich auch immer wieder, diese Aussage, aber sie hat ja nicht gewinselt oder gejault oder gemaunzt. Das heißt, sie kann keine Schmerzen haben. Also, dass dieses Bewusstsein, dass Tiere den Schmerz ganz anders zeigen und ausdrücken, ist teilweise nicht sehr vorhanden. Und ich finde, es läuft immer wieder darauf hinaus, dass wir sehr viel und sehr intensiv und sehr gut kommunizieren müssen, damit wir in diesem Besitzer-Compliance-Ding eine Chance haben. Aber unter dem Druck, unter dem viele von uns stehen und in der Zeit, die viele von uns für die Patientinnen haben oder nicht haben, ist das schwierig und eine zusätzliche Herausforderung, dass wir wirklich diese Zeit uns auch nehmen dürfen und können, ne? Also gerade wir als selbstständige Tierärztinnen können das noch mehr steuern vielleicht als in einem Klinikbetrieb, wo die Abläufe auch ganz anders sind und wo man die Zeit vielleicht auch einfach nicht haben kann oder darf. Ja. Also ich finde das schon immer wieder ein Thema, was von uns eigentlich gefordert wird, auch an Input. Weil eigentlich müssten wir diesen Patienten, Besitzerinnen auch hinten nachtelefonieren und sagen, wie geht es dem jetzt wirklich und kommen Sie bitte zu Ihrem Kontrolltermin und wenn Sie da nicht kommen können, machen wir einen neuen Kontrolltermin. Und das kann man nur bis zu einem gewissen Grad ans Team auslagern, weil ich muss meine Assistentinnen darauf hinweisen, dort anzurufen, selbst wenn es die machen.
Ja, was bei mir halt auch noch oft das Problem ist, gerade wenn man so Diskussionen hat mit Besitzern, die dann auch teilweise total böse werden, wenn man ihnen sagt, bitte, ihr Tier hat Schmerzen und ich das dann auch kommuniziere, dass man vielleicht früher hätte kommen sollen. Wenn es wirklich schlimm ist, sage ich das schon oft, dass das tierschutzrechtlich relevant ist.
Ja, das sage ich auch.
Einfach um dieses Bewusstsein einfach ein bisschen zu erhöhen. Und das Problem ist, auch wenn man wirklich dann den Amtstierarzt anruft und den hinschickt oder so, sie wissen genau, woher es kommt und man kriegt dann halt natürlich eine nette Ein-Stern-Google-Bewertung, ist eh klar.
Ja, oder ganz böse lange E-Mails, dass man kriminalisiert wurde.
Ja, genau, solche Sachen. Das ist schon ein Problem, dass immer dass man halt immer das mitschwingt quasi und gerade wenn man eine kleine Praxis ist, ist es halt einfach nicht gut, wenn man dann so schlechte Bewertungen kriegt. Und das wird ja dann wirklich so dargestellt, so quasi, geht es dort nicht hin, weil da wird sofort der Amtsarzt gerufen. Und die Leute lesen ja dann nur das und sehen aber nicht, was vielleicht wirklich, was nicht unbegründet war, ja. Und das ist halt dann irgendwie schwierig, das abzuwägen und da zu schauen, eben was da los ist. Und wir dürfen ja dann auch nicht erfahren, was passiert ist und was rausgekommen ist. Das kommt auch noch dazu. Das macht für mich die Entscheidung noch einmal schwieriger, weil ich gar nicht weiß, ob das jetzt Erfolg gebracht hat oder nicht. Aber das ist jetzt ein datenschutzrechtliches Problem.
Um dann nochmal ein bisschen zum Thema Google-Bewertungen zurückzukommen, weil das für mich jetzt auch noch in ein Thema passt, das wir noch gar nicht angeschnitten haben.
Ja.
Und zwar das Thema von psychologisch auffälligen Besitzerinnen und Besitzern. Das gibt es ja auch, dass da zum Beispiel Menschen sehr auffällig agieren beim Tierarztbesuch oder auch schon mit der Terminvergabe oder schon im Vorfeld sehr auffällig agieren. Das sind auch oft Menschen, die viele verschiedene Tierärztinnen in kurzer Zeit in Anspruch genommen haben. Wie können wir mit sowas umgehen oder wie machen Sie das persönlich in der Praxis, wenn solche Menschen zu Ihnen kommen?
Also, ich habe schon Menschen gehabt, die ohne Tier zu mir gekommen sind und sich selbstständig aus der Psychiatrie entlassen haben. ja, da habe ich schon ganz interessante Sachen erlebt. Weil wir haben jetzt nicht unweit von meiner Praxis in Wels gibt es eine halbwegs große psychiatrische Abteilung, das ist mehr oder weniger für ganz Oberösterreich. Und ja, da habe ich halt dann die Polizei gerufen und eigentlich, oder hätte ich vielleicht die Rettung rufen sollen, ich weiß es nicht, aber da müssen wir das so machen und es gibt einfach auch Leute, die einfach sowieso schwierig sind in ihrem Umgang und die sowieso eben sehr viele Tierärzte in kurzer Zeit in Anspruch nehmen und immer unzufrieden sind. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, schütze ich mich auch selbst. Also ich sage zu den Leuten, die wollen dann dieses und jenes haben und dann ist es doch zu teuer und dann wird da wieder diskutiert und ich sage, ich glaube, sie sind vielleicht woanders besser aufgehoben. weil ich kann sie nicht zufriedenstellen und meine Kollegin kann sie auch nicht zufriedenstellen. Und da ist es vielleicht wirklich besser, sie suchen sich einen anderen Tierarzt.
Also ist in solchen Fällen, vielleicht kann man sagen, die Abgrenzung dann durchaus leichter.
Ja. Die bekommen auch keinen Termin mehr bei uns dann. Weil es bringt nichts. Es bringt nur Unzufriedenheit und so gut kann das Geschäft gar nicht sein, wenn noch dazu die Leute eh so wegen am Preis diskutieren. Und es muss bei der Arbeit einfach auch zufriedenstellend sein. Und wir haben genug Patientenbesitzer, die sehr zufrieden sind mit unserer Arbeit, die sehr glücklich sind und die wirklich seit vielen, vielen Jahren Stammkunden sind. Und ich möchte lieber meine Energie mit solchen Leuten verbringen quasi und wo ich Fälle auch machen kann und die dankbar sind über Rat und die dankbar sind, wenn man außerhalb der Ordinationszeiten erreichbar ist und das nicht als selbstverständlich sehen. Und für die investiere ich gerne Zeit und Energie, aber für Leute, die immer unzufrieden sind und alles schlecht finden, sage ich, bitte sucht euch einen anderen, vielleicht seid ihr woanders zufriedener.
Ja, absolut. Und man kann nur immer wieder sagen, wir haben nur diese Verantwortung, das Problem zu melden, wenn es tierschutzrelevant ist, aber wir entscheiden eben nicht über die Lösung.
Das Problem ist wirklich, ich glaube, man sollte einfach das Bewusstsein erhöhen und nicht kriminalisieren, wirklich, wie Sie eben vorher gesagt haben, ja, und es soll es ja auch gar nicht gehen bei der ganzen Geschichte. Nur das Problem ist, ich muss manchmal den Amtstierarzt rufen, wenn ich weiß, da gibt es noch andere Tiere und die sind vermutlich auch gar nicht gut beieinander. Da muss man dann einmal schauen und was da los ist eben.
Ganz genau. Und wir können uns auch nicht dieser Verantwortung entziehen. Dass,
Ja.
wenn wir sowas sehen, und das wird in der Nutztierpraxis sicher auch häufig vorkommen, aber ich finde auch in der Kleintierpraxis, wenn man so auf Hausbesuche fährt und man bemerkt den eindeutigen sanitären Übelstand, wo vielleicht aber auch nicht nur die Tiere, sondern auch die Kinder im Haushalt ein Thema sind. Und auch da ist es die Verantwortung, damit etwas zu machen und das nicht einfach stillschweigend zu ignorieren. Also da ist dann wirklich ein Thema, dass man nicht nur die Amtsärztin informiert, wenn es wirklich ein derartiges Level hat, sondern auch das Jugendamt. Oder die Amtsärztin zumindest darauf hinweist, dass da auch Kinder im Haushalt sind und dass das ein
Ja.
Thema ist. Das Gleiche gilt für: Der Hund hat mein Kind ins Gesicht gebissen. Der Hund hat jetzt mein Kind schon zweimal geschnappt. Und es wird die Situation halt immer heikler. Was soll ich denn mit meinem Hund tun? Also auch diese Themen, finde ich, kann man nicht nur vom tierärztlichen Standpunkt sehen. Wenn da betroffene Kinder im Haushalt sind, dann geht es auch darum, diese Kinder zu schützen. Und auch da haben wir dann schon wieder eine Verantwortung, die über die tierärztliche Tätigkeit hinausgeht. Ich weiß nicht, ob Sie auch solche Fälle kennen, aber das sind für mich immer sehr intensive Themen, ja.
Ja, leider, ja. Das ist auch ganz, ganz schwierig, vor allem da Entscheidungen zu treffen. Ich hatte schon Fälle von wirklich sehr erfahrenen Hundebesitzern und wo es dann tatsächlich mit dem neuen Hund Probleme gab, wo ich jetzt aber auch nicht das Gefühl hatte, das ist der Besitzer schuld. Und das sind dann ganz, ganz schwierige Fragen, weil eigentlich, wie stehen wir denn rechtlich da? Dürfen wir diesen Hund euthanasieren oder nicht?
Also ich weise immer ganz deutlich darauf hin, dass das ein kinderschutzrelevantes Problem ist und dass man da ganz klare Schutzmaßnahmen treffen muss. Und das hilft oft schon sehr, dass sich die Leute bewusst werden, dass das wirklich eine Gefährdungssituation ist. Und dann versuche ich mit den Leuten einen Plan zu machen, wie der Hund sozusagen, wie sie das zu Hause regeln können, sodass das die Kinder in Sicherheit sind und der Hund sozusagen auch davor geschützt ist, dass er diesen Kindern jetzt irgendwas, bis da eine Lösung gefunden ist. Und das versuche ich dann auch wirklich so zu erarbeiten, dass das funktioniert. Und das hat bisher auch wirklich gut funktioniert. Es hat aber in allen Fällen damit geendet, dass der Hund den Haushalt verlassen hat. Nur geht das meistens nicht von einem Tag auf den anderen. Und bis dahin muss gewährleistet sein, dass die Kinder geschützt sind. Ja. Mit Euthanasie hat es in keinem Fall geändert.
Ich habe mir also wirklich auch den dezidierten geäußerten Wunsch mehrmals gehabt.
Das finde ich extrem schwierig,
Das
damit
ist
umzugehen.
ganz,
Ja.
ganz schwierig, ja, weil man dann sich da echt echt schwer, so deine Entscheidung zu treffen, ja.
Und da sind wir jetzt nämlich beim nächsten Thema, dass wir eben als TierärztInnen keine Supervision haben, zumindest keine regelmäßige, weil das wäre ein Fall, wo zum Beispiel Sozialarbeiterinnen oder PsychotherapeutInnen, die haben eine Intervision und eine Supervision, eine regelmäßige und können genau solche Fälle dort besprechen. Und das gibt es für uns TierärztInnen eigentlich nicht. Was ich immer schwierig finde, das wäre genau der Fall, den man eigentlich besprechen möchte. Ich finde halt so, kollegiale Intervision ist eher Fallbesprechungen, das ist ein schwieriger Fall. Sowas bespricht man schon, aber gerade diese ethischen Fragestellungen und sozialen Themen, für das wäre eine Supervision wirklich hilfreich.
Ja, das bespreche ich aber auch oft mit Kollegen von anderen Praxen, mit denen ich einen guten Kontakt habe. Also das sind so Themen, die ich dann schon oft mit anderen bespreche. Auch zum Beispiel mit meinem Ex-Chef, mit dem ich noch einen guten Kontakt habe. Das bespreche ich dann schon und ich finde das eigentlich auch ganz hilfreich, weil das dann von einer anderen Praxis ist und weil das vielleicht auch jemand ist, der den nicht kennt, ja, und der das dann vielleicht auch nochmal anders sieht und dann kann man das halt in Ruhe auch besprechen. Für solche Sachen muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, das ist zumindest in Oberösterreich, ich weiß nicht, wie es mit den anderen Landesstellen ist, wenn wir bezüglich dem ein Problem haben, dürfen wir immer den Landeskammerpräsidenten anrufen.
Das ist auch super hilfreich, also dass man sagen kann,
Ja.
vielleicht ein bisschen diese Mentorenrolle auch, dass man eben mit früheren Kolleginnen und Kollegen spricht oder dass man sich wirklich an die Landesstellen wendet, dass man irgendwo sich da auch Hilfe suchen oder das durchsprechen kann. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass wir in der Ausbildung vielleicht mehr Vorbereitung auch auf diesen Teil unseres Berufes brauchen könnten?
Ja, das denke ich definitiv. Also das wäre auf jeden Fall gut, genauso wie in der
Oh
wirtschaftlichen
ja,
Aspekt. Das wäre auch
das
nicht so
unterschreibe ich
schlecht.
sofort. Ja.
Die Frage ist natürlich, wie geht sich das zeitmäßig aus? Weil unser Studium, finde ich, war doch sehr intensiv.
Ja, wahrlich.
Und wahrlich. Aber trotz allem, ich muss sagen, wir haben einen so abwechslungsreichen und so tollen Job. Und ich denke mal, ich habe wirklich eine Freude in der Arbeit und ich habe wirklich zu 99% der Zeit einfach wirklich Freude an meiner Arbeit. Und das ist, glaube ich, das, was zählt. Und wenn man dann wirklich irgendwelche Themen hat, solche Themen, es ist vielleicht wirklich wichtig, sich eben, wie Sie gesagt haben, Supervision in irgendeiner Form zu holen und mit jemandem darüber zu sprechen. Aber ich glaube, wir sollten uns durch solche Fälle auf keinen Fall die Freude an unserem Job verderben
Ich
lassen.
glaube, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank noch einmal für das Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Wenn Sie einen Fall haben, der Sie nicht mehr loslässt und Sie mental stark belastet, laden wir Sie herzlich dazu ein, das Angebot für Supervisionseinheiten der Österreichischen Tierärztekammer in Zusammenarbeit mit der Sigmund Freud Privatuniversität zu nutzen. Alle Informationen dazu sowie Artikel und Webinaraufzeichnungen zur Stärkung der mentalen Gesundheit finden Sie unter www.vetmental.at. Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom Österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.